Sollten wir doch noch eine Tonspur von Pur hier laufen lassen. Komm mit mir ins Abenteuerland. Ja, ich möchte, bevor ich zu meiner Predigt komme, noch ganz kurz einen Gedanken nochmal aufgreifen, den wir im Lobpreis gehört haben. Wo ich nur das Kreuz sehe, siehst du schon den Sieg. Wo ich nur das Grab sehe, siehst du die Auferstehung. Wo ich die Probleme sehe, siehst du die Lösung. Und ich möchte uns das heute einfach nochmal so ins Herz schreiben oder das euch mitgeben. Bleib nicht bei dem stehen, was du siehst, sondern sieh drüber hinaus. Sieh das, was Gott sieht. Bitt ihn drum, dir zu zeigen, was er sieht. Da gibt es so eine Geschichte im Alten Testament, wo ein Prophet Gottes in einer Stadt ist, die belagert ist, und sein Diener, der ist ganz aufgeregt, weil er Angst hat, dass die Stadt eingenommen wird und dass es Probleme gibt. Und dann betet der Prophet und sagt, öffne ihm die Augen. Und plötzlich sieht der Prophet, dass zwischen ihnen und dem feindlichen Heer das Heer Gottes lagert und dass die einfach viel mehr sind als der Feind. Und ich finde es so eine klasse Geschichte, weil sie uns einfach zeigt, dass es abgesehen von dem, was wir vor Augen sehen, einfach nochmal eine geistliche Realität gibt, die uns so oft verloren geht und von der wir nichts wissen. Ja, Vater, und ich möchte jetzt einfach bitten, dass du uns hilfst, diese geistliche Realität zu sehen. Ich möchte jeden von uns segnen mit diesem geistlichen Durchblick. Und ich danke dir, Herr, dass es mehr gibt als das, was vor unseren Augen ist. Und da, wo wir die Probleme sehen, Herr, da siehst du die Lösung. Da, wo wir die Schwierigkeiten sehen, da siehst du die Möglichkeiten. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns deinen Blick schenkst. Dass du uns hilfst, Situationen, aber auch Menschen mit deinen Augen zu sehen. Amen. Gut, wir beginnen eine neue Serie. Theoretisch hätte man sagen können, schon der letzte Sonntag war ein kleiner Auftakt. Aber es geht um Lügen, die wir glauben. Und heute wird der erste Teil von dieser Serie sein, wo wir uns mit Dingen beschäftigen, die für uns oft so richtig aussehen, wo wir aber feststellen müssen, es ist nicht wirklich wahr. Und ich mache heute den Auftakt mit einer Lüge, die manche von uns vielleicht glauben und an der sie vielleicht festhalten oder an der sie ihr Leben ausrichten. Vielleicht glaubst du an diese Lüge, obwohl du denkst, dass du sie nicht glaubst. Und diese Lüge heißt, ich muss mir Gottes Liebe verdienen. Es gibt einen Menschen, der hatte so ein ähnliches Problem. Das war Martin Luther. Wir haben gerade eben Reformationsfest gefeiert und Luther hatte ein Problem. Luther hatte eine Frage. Und diese Frage war, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und die Antwort, die Martin Luther gegeben hat oder die man ihm quasi ins Herz gepflanzt hat, war, du musst dich anstrengen. Du musst Gott irgendwie gnädig stimmen, du musst dich richtig ins Zeug legen, du musst fasten, du musst beten, du musst dich kasteien, also was weiß ich, womöglich mit irgendwelchen Peitschen dich selber da malträtieren. Du musst leiden, um Gott zu zeigen, dass du ihn liebst. Und damit Gott vielleicht irgendwann mal bereit ist, dir zu vergeben. Und ich denke, die meisten von uns werden wissen, dass Martin Luther diese Lüge irgendwann mal erkannt hat und festgestellt hat, ich muss mich nicht anstrengen, um Gottes Liebe zu verdienen. Vielleicht habt ihr das schon mal von mir gehört, wenn ich gefragt habe, was hast du getan, um Gottes Liebe zu verdienen? Und die Antwort ist logischerweise nichts. Wir wissen das alle und trotzdem ist für mich die Frage so oft, was glauben wir eigentlich in unserem Herzen? Und die Antwort auf diese Frage, die geben wir mit unserem Leben. Die geben wir damit, wie wir uns verhalten. Und bevor du jetzt heute diese Predigt abhakst und sagst, ja, irgendjemand glaubt diese Lüge vielleicht, aber ich bin's nicht, da möchte ich dich bitten, dass du einfach dein Herz heute bei Gott auf den Prüfstand legst und ihn bittest, dir zu sagen, wie es in dir aussieht. Ich habe heute viele Bibelstellen mitgebracht und wenn du eine Bibel dabei hast oder ein Handy dabei hast, dann darfst du gerne ganz viel mitblättern und mittippen. Ich möchte anfangen mit Römer Kapitel 3, Vers 12. Lass den Finger in deiner Bibel drin oder lass das Handy von mir aus an dieser Stelle. Römer 3, Vers 12, da heißt es, alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Also das ist zunächst einfach mal eine wichtige Tatsache, die wir festhalten müssen. Das ist eine andere Lüge, die wir manchmal glauben, nämlich die, dass es mag schon Leute geben, die die Erlösung Gottes nötig haben, aber ich bin's nicht. Ich bin gut. Ich bin ein ordentlicher Mensch. Ich habe keinen umgebracht. Ich bin bei der Steuer fast ehrlich. Ich komme regelmäßig in Gottesdienst, so alle 3 bis 4 Wochen. Man muss auch nicht so fromm sein. Ich gebe so ein bisschen was. So, ich bin eigentlich ganz in Ordnung. Über die Lüge geht's heute nicht, aber ich muss an dem Punkt anfangen, weil es ganz, ganz wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir alle in diesen Vers mit eingeschlossen sind, wo Paulus sagt, sie haben alle gesündigt und es gibt nicht einen einzigen Menschen, der vor Gott bestehen könnte. Ein paar Verse weiter im Vers 23 desselben Kapitels, Römer Kapitel 3, da steht, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Also wir müssen feststellen, wir haben wirklich dieses Problem, was Martin Luther auch hatte. Wir müssen irgendwie uns mit der Tatsache auseinandersetzen, dass wir nicht vor Gott bestehen können. Und wenn du dieses Problem bisher noch nicht siehst, dann hast du ein richtig großes Problem. Also wer dieses Problem nicht erkennt, der hat eigentlich das größte Problem, weil er dieses Problem nicht lösen kann, weil er sich dessen nicht bewusst ist. Aber wir haben alle gesündigt, wir haben die Herrlichkeit verloren, die wir bei Gott hatten. Wenn du so willst, wir haben das ewige Leben verloren. Wir haben die Möglichkeit verloren, mit Gott in Kontakt zu sein. Und jetzt habe ich mich gefragt, was machen wir, wenn wir Menschen verärgert haben, wenn wir mit Menschen irgendwie überkreuzt sind, was tun wir dann? Ich weiß nicht, was du tust, aber es gibt so ein paar Dinge, die wir tun können. Also wir versuchen auf irgendwie ihre Gunst wieder zu gewinnen. Wir kaufen vielleicht Geschenke. Wir kaufen Blumen vielleicht für unsere Frau oder so. Ist dann immer natürlich gefährlich, wenn sie den Braten gleich riecht, weil du nie Blumen kaufst. Ist natürlich logisch, dann fällt es irgendwie auf. Wir machen Dinge, die der andere gerne mag. Wir versuchen nett zu sein und nett zu reden und vielleicht irgendwie aufmerksam zu sein. Wir versuchen irgendwie den anderen auf unsere Seite zu bringen. Und bei Gott, da machen wir vielleicht auch dasselbe. Und es ist auch nötig, denn die Tatsache, dass wir die Herrlichkeit bei Gott verloren haben, die zieht nach sich, oder wenn wir es andersrum formulieren, die Tatsache, dass wir sündigen, dass wir Fehler gemacht haben, die zieht nach sich, was Paulus in Römer 6, Vers 23 schreibt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also wenn du einen Menschen verärgert hast oder wenn du einem Menschen schuldig geworden bist und irgendwie seine oder ihre Gunst zurückgewinnen möchtest, dann ist es interessant, weil er oder sie Berührungspunkte mit dir hat und du möchtest nicht ständig eben in diesem schlechten Verhältnis leben. Aber das Problem mit Gott geht sehr viel tiefer. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde, der Trennung zwischen Mensch und Gott ist der Tod. Und jetzt, was machen wir, um diese Trennung aufzuheben? Ich habe vorhin schon ein paar Dinge genannt. Ich hoffe nicht, dass es deswegen ist, dass ihr heute im Gottesdienst seid. Denn da müsste ich euch sagen, dass euer Plan leider nicht aufgeht. Also wenn ihr im Gottesdienst seid, um Gott gnädig zu stimmen, tut mir leid, wird nicht funktionieren. Aber es ist natürlich möglich. Wir gehen in den Gottesdienst, wir spenden Geld. Könnt ihr nachher hier machen, ihr könnt Geld überweisen auf unser Konto oder auf irgendein Konto einer Hilfsorganisation oder von Liebe in Aktion oder sonst irgendwo. Und das ist eine gute Sache. Wir empfehlen das immer wieder, das zu tun. Aber es wird Gott nicht gnädig stimmen. Manche beten vielleicht. Und vielleicht betest du da ein bisschen mehr als das übliche Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Vielleicht stehst du morgens 5 Minuten früher auf, betest oder denkst abends nochmal ganz kurz an Gott. Oder du betest länger, machst es vielleicht wie Martin Luther, kniest dich vielleicht auf einen harten Boden oder, keine Ahnung, kniest dich im Winter jetzt draußen in den Schnee, dass es besonders entbehrungsreich ist. Und es ist gut zu beten und es ist gut viel zu beten, aber ich muss dich enttäuschen, es wird Gott nicht gnädig stimmen. Und du kannst dich auch gut benehmen, du kannst dich an alle Gesetze halten und an alle Gebote, die Gott gibt und vielleicht noch ein bisschen darüber hinausgehen, aber auch das wird Gott nicht gnädig stimmen. All das hilft uns nicht. Und woher weiß ich das? Weil Paulus das an den Titus geschrieben hat. Titus Kapitel 3, Vers 5, da lesen wir, wir selbst hatten keine guten Taten vorzuweisen, mit denen wir vor ihm hätten bestehen können. Es gibt keine guten Taten, die du vor Gott präsentieren kannst. Vielleicht habt ihr diese Werbung mal gehört, ich weiß gar nicht, für welche Firma das war, da kam immer so ein Erfinder und hat gesagt, ich habe das und das erfunden. Und dann hat der andere gesagt, gibt's schon. Und so kommt mir es manchmal so vor, wir kommen zu Gott und sagen, Gott, ich habe das und das getan. Und Gott sagt, interessiert mich nicht, hilft dir nicht. Egal, was du versuchst, vor Gott anzuführen oder vor Gott ins Feld zu führen oder womit du versuchst, Gott irgendwie umzustimmen, es wird nichts helfen. Paulus schreibt an die Philipper, Kapitel 3 seines Briefes, ab Vers 3 bis Vers 9, wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengung, sondern, jetzt wird's interessant, sind stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. Dabei könnte ich noch weit größeres Selbstvertrauen haben als alle anderen. Wenn andere Grund haben, auf ihre eigenen Anstrengungen zu vertrauen, gilt das für mich erst recht. Denn ich bin das Kind einer rein jüdischen Familie, die zum Stamm Benjamin gehört und wurde mit 8 Tagen beschnitten. Wenn es also je einen wahren Juden gab, so bin ich einer. Und nicht nur das, ich gehörte zu den Pharisäern, die den strengsten Gehorsam gegen das jüdische Gesetz fordern. Die Gemeinde habe ich unerbittlich verfolgt und ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir nie jemand etwas nachsagen konnte. Paulus sagte, ich habe alles gemacht, ich habe mich vorbildlich verhalten, ich war eigentlich vorbildlicher als jeder andere. Aber er sagt, es hilft alles nichts. Und wir lesen weiter in Vers 7. Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos. Angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Und ich hoffe, dass wir das gut verstanden haben, was Paulus hier sagt. Paulus sagt, hör mal, wenn du irgendwelche guten Taten vorzuweisen hast, wenn du meinst, du wärst irgendwie auf eine Art und Weise unterwegs, wo du Gott umstimmen könntest, dann muss ich dir sagen, ich habe mehr getan als du. Ich habe bessere Voraussetzungen als du. Ich habe mehr vorzuweisen als du. Und weißt du was? Auch bei mir reicht es nicht. Alles, was ich vor Gott vorzuweisen habe, ist Dreck. Paulus benutzt eigentlich noch ein anderes Wort, aber das sagt man von hier oben nicht so gerne. Nichts, aber auch gar nichts, was wir tun könnten, wird Gott irgendwie beeindrucken. Aber wir haben schon gemerkt, dass Paulus irgendwie einen anderen Weg gefunden hat und dass Paulus einen anderen Weg besser findet und sagt, im Vergleich zu dem, was ich über diesen Weg Gott bringen kann oder was da passiert, ist all das andere nichts. Und wir haben das ja auch schon gehört. Epheser Kapitel 2, die Verse 8 und 9 sagt er, aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann. Und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil das hängt so tief in uns drin. Vor allem dann, wenn du zur gleichen Volksgruppe gehörst wie ich, nämlich zu den Schwaben. Ein Schwabe lässt sich ja nichts schenken. Wenn du einem Schwaben was schenkst, dann ist das erste Problem, was er hat, was hat es gekostet? Ja, da muss man sich ein anderes Geschenk raussuchen, was ähnlich wertvoll ist und muss das irgendwie zurückgeben. Aber das funktioniert bei Gott nicht. Und auch wir Schwaben, obwohl im Himmel später natürlich mal Schwäbisch gesprochen wird, da können wir uns ja sicher alle darauf einigen, wir haben an diesem Punkt Buße zu tun und müssen uns eingestehen, dass nichts, was wir tun könnten, Gott gnädig stimmt. Und wisst ihr, warum ihn nichts gnädig stimmen wird? Weil er schon gnädig ist. Und das ist das, was wir nie verstehen. Wir denken vom Menschlichen aus. Wenn du dich mir gegenüber böse verhältst, dann wirst du mit gewisser Wahrscheinlichkeit recht haben in deiner Annahme, dass ich dir gegenüber nicht so positiv gesinnt bin. Vielleicht hast du Glück und du hast mich an einem meiner guten Tage erwischt und dann wird meine Frustrationstoleranz vielleicht etwas größer sein, aber je nachdem, wie weit du die Sache treibst, wirst du irgendwann an meine Grenzen kommen. Und dann werde ich nicht mehr so gut auf dich zu sprechen sein. Und dann musst du schon einiges aufbieten, um mich irgendwie wieder auf deine Seite zu ziehen. Aber bei Gott ist es nicht nötig. Gott liebt uns, und wir haben das gerade vorher in diesem Lied auch gesungen, Gott liebt uns, obwohl wir nichts anzubieten haben. Römer, Kapitel 5. Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott wartet nicht darauf, dass du besser wirst. Gott sagt nicht, komm du erstmal auf ein bestimmtes Level, zeig erstmal, dass du es verdient hast und dann können wir darüber reden, ob ich dir eventuell vergebe. Paulus redet hier von Gnade. Und Gnade hat keine Gegenleistung. Gnade hat keine Gegenleistung. Ich erinnere mich noch sehr gut, ich habe das hier schon ein paar Mal erzählt, aber ich erzähle das gern nochmal. Ich erinnere mich sehr gut an eine Begebenheit in meinem eigenen Leben, wo ich so an einem Punkt angekommen war, wo ich zu Gott gebetet habe und gesagt habe, Herr, ich möchte dich bitten, mir zu vergeben. Das Problem ist nur, ich kann dir nicht versprechen, dass es besser wird. Und ich weiß nicht, ob du mir vor diesem Hintergrund vergeben kannst. Und jetzt sagst du vielleicht, wow, das war aber ein ehrliches Gebet, aber vielleicht verstehst du jetzt schon, was da passiert ist. Ich habe zu Gott gesagt, ich weiß nicht, ob du mir vergeben kannst, weil ich dir meinen guten Willen nicht als Gegenleistung anbieten kann. Ich komme zu dir mit leeren Händen. Kannst du mir vergeben? Und das war eine der seltenen Gelegenheiten, wo ich den Eindruck hatte, dass Gott fast hörbar zu mir redet und zu mir gesagt hat, du kommst immer mit leeren Händen. Das ist ein Kuhhandel, den du da mit mir machst. Und das funktioniert nicht. Meine Vergebung gibt's immer umsonst. Und wenn du mit leeren Händen kommst, dann gibt's deswegen nicht weniger Vergebung, sondern das ist so wie immer. Das Einzige, was jetzt passiert ist, ich habe gemerkt, wie ich dran bin. Ich habe zum ersten Mal verstanden, dass ich mit leeren Händen vor Gott stehe und Gott sagt, weißt du was, ich habe dir vorher schon immer vergeben und ich werde dir auch jetzt vergeben, auch wenn du mit leeren Händen kommst, denn du kommst immer mit leeren Händen. Nicht aus eigener Kraft, nicht durch das, was wir tun. Du kannst Gott nicht beeindrucken. Stell dir vor, du hast einen Lehrer und der Lehrer, der hat einen Maßstab und der Maßstab ist, wenn ich eine Klassenarbeit schreibe, dann erwarte ich von dir, dass du alles richtig machst. Ein Komma falsch gesetzt, durchgefallen. Ein Wort falsch geschrieben, durchgefallen. eine Ziffer in deinem Ergebnis falsch durchgefallen. Und du kannst schon kommen und sagen, guck mal, ich habe fast alles richtig. Und der Lehrer wird sagen, nicht genug. Das wirkt nun sehr hart und sehr böse und sehr negativ auf uns. Aber letztendlich ist es so ähnlich mit Gott, wo Gott sagt, du wirst nie gut genug sein, aber du musst es auch nicht. Gott hat seine Liebe zu uns erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir Feinde waren. Gottes Liebe hat keine Vorbedingungen. Weißt du, warum du Gott nicht zur Liebe dir gegenüber bewegen kannst? Warum du seine Liebe nicht gewinnen kannst? Weil du das nicht musst, weil Gott dich schon liebt. Es gibt gar keinen Grund. Du kommst zu Gott und sagst, Gott, was muss ich tun, dass du mich liebst? Und Gott schaut dich an und sagt, nichts. Ich liebe dich schon. Ja, ich habe so viel falsch gemacht. Ich bin noch nicht gut genug. Und Gott sagt, interessiert mich nicht. Deine guten Werke interessieren mich nicht und deine Sünden interessieren mich nicht. Was mich interessiert, bist du. Ich liebe dich bedingungslos. Gottes Liebe hat keine Vorbedingungen. Und Gottes Vergebung braucht keine Gegenleistungen. Gottes Vergebung ist Gnade, ist umsonst, ist unverdient. 1. Johannes 4, Vers 10. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Die Liebesbeziehung zwischen Gott und mir, die beginnt nicht dadurch, dass wir Gott zuerst lieben und Gott dann sagt, okay, du hast dich jetzt so angestrengt, dann gebe ich dir auch mal ein bisschen Liebe zurück. Wir haben uns kürzlich darüber unterhalten, wie wir uns kennengelernt haben mit einem anderen Paar. Und da ging es eben auch darum, wie die sich kennengelernt haben und wie man die Liebe des Partners gewonnen hat. Vielleicht erinnerst du dich da auch noch, wie das bei euch war. Es gibt ja Leute, die verlieben sich sofort gegenseitig und dann ist irgendwie alles klar. Bei uns war das nicht so. Ich habe viel investiert und ich habe irgendwie das geschafft, die Liebe meiner Frau zu gewinnen. Bei Gott funktioniert das so nicht. Ich begegne Gott und Gott sagt, Wolfgang, ich bin schon bis über beide Ohren verliebt. Aber nicht in jemand anders, das auch, aber in dich. Ich bin verliebt in dich. Und es ist vollkommen egal, was du tust, ich werde dich lieben. Wir haben vorher diese Frage beantwortet, was können wir tun, damit Gott anfängt, uns zu lieben? Und die Antwort ist nichts. Und dieselbe Antwort können wir geben auf die Frage, was kannst du tun, damit Gott aufhört, dich zu lieben? Und die Antwort ist wiederum nichts. Es gibt nichts, was du anstellen kannst, damit Gott aufhören wird, dich zu lieben. Gott liebt dich bedingungslos. Gott vergibt ohne Gegenleistung. Und jetzt sagst du vielleicht, das ist ja dann einfach, oder? Dann komme ich zu Jesus und ich sage, bitte vergib mir und dann kann ich leben, wie ich will und ist alles super. Ich kann lügen, ich kann mich durchs Leben mogeln und überall das Beste mitnehmen, ich kann andere Leute betrügen, ich kann Ellenbogen einsetzen, ich kann all das machen und es wird nichts an Gottes Liebe zu mir ändern. Prima. In gewisser Weise richtig. Aber es gibt natürlich ein Leben nach diesem, was wir letztes Mal von Martin gehört haben, nach diesem Christwerden. Und das ist die Frage, wie gehen wir mit diesem Leben um? Bevor wir uns diese Frage stellen, möchte ich aber nochmal uns eine Frage stellen. Was ist Gott wichtiger? Ein Herz, was ungeteilt auf ihn gerichtet ist, oder die richtige Kleidung, die richtige Länge der Haare oder der richtige Musikstil, die richtige Wortwahl. Was ist Gott wichtiger? Und ich glaube persönlich, es geht Gott nie wirklich um das, was äußerlich passiert. Das, was äußerlich passiert, ist eine Konsequenz. Aber um was es Gott wirklich geht, ist, dass unser Herz bei ihm ist. Und jetzt bitte ich euch nochmal, in dieses Bild mit reinzugehen, was wir vorher uns angeschaut haben. Nämlich, da ist jemand und ich möchte, dass der mich liebt. Oder wir haben inzwischen jetzt eine Beziehung, wir lieben uns und ich bin in dieser Liebesbeziehung. Wie wirst du dich verhalten? Wirst du sagen, du hast mir versprochen, dass du mich liebst, egal was kommt? Oder ihr seid dann schon verheiratet und dann sagst du zu deinem Partner, ja, du hast mir versprochen, bis dass der Tod uns scheidet. Also du kannst ja gar nicht mehr anders. Ich kann mich jetzt ja verhalten wie Sau. Ich kann alles machen, was gegen das spricht, was du eigentlich möchtest. Ich kann dich verletzen, ich kann dich mit Füßen treten, ich kann dich, keine Ahnung, wie behandeln. Und du wirst mich immer lieben müssen. Das können wir natürlich machen. Aber das ist ja nicht das, was wir in einer Beziehung suchen und was für eine Beziehung normal ist, sondern wenn man in so einer Beziehung steckt, dann tut man im Normalfall ja das, was den anderen freut, was es eben einfacher macht, was dem anderen irgendwie entgegenkommt. Und man tut es nicht deswegen, weil man ansonsten diese Beziehung verliert oder weil sich der andere ansonsten scheiden lässt, sondern man tut es, weil der andere einem wertvoll ist. Wenn ich Dinge tue, die meiner Frau gefallen, dann tue ich es nicht deswegen, weil ich Angst habe, dass sie mich ansonsten straft und dass sie kein Essen mehr bekommen oder was weiß ich was. Oder dass sie mir giftige Pilze ins Essen mischt oder keine Ahnung was. Sondern ich tue das, weil ich sie lieb habe und weil ich möchte, dass es ihr gut geht. Und auf die Art und Weise funktioniert es bei Gott auch. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz auf diesen Punkt zu sprechen, wie wir nun umgehen, wenn wir in dieser Liebesbeziehung mit Gott leben. Können wir dann wirklich tun und lassen, was wir wollen? Nein, wir können es nicht und wir werden es nicht tun. Jakobus zieht es ein bisschen anders auf und er stellt uns eine ganz interessante Frage. Jakobus 2, Vers 14. Meine Brüder und Schwestern, was hat es für einen Wert, wenn jemand behauptet, ich vertraue auf Gott, ich habe Glauben, aber er hat keine guten Taten vorzuweisen? Kann der bloße Glaube ihn retten? Und jetzt können wir eine Abstimmung machen. Und ich gebe zu, das wäre jetzt eine böse Frage. Weil wenn ich jetzt fragen würde, kann nur der Glaube uns retten, wenn wir keine guten Werke haben, dann wäre, ich weiß ja nicht, wie die Hälften wären, aber es wird vermutlich eine Hälfte geben, die hat jetzt ganz genau zugehört und hat gesagt, nee, die Liebe Gottes, hat Wolfgang gesagt, die ist ohne Vorbedingungen, und ist Gnade und was ist, ich weiß, natürlich nur der Glaube, keine Werke. Ja, natürlich muss ich Ja sagen. Und die anderen würden sagen, naja, Moment mal, das ist eine rhetorische Frage. Die rhetorische Frage, die offensichtliche Antwort ist logischerweise nein. Jakobus ist ein inspirierter Schreiber im Neuen Testament. Die richtige Antwort ist sicher nein. Ja, war schön, euch getroffen zu haben heute Morgen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Nein, ich gebe euch schon eine Antwort darauf. Egal, was du antwortest, die Antwort wird immer richtig und falsch sein. Du kannst Ja sagen und es wird richtig sein, du kannst Ja sagen, es wird falsch sein. Es geht nicht darum, dass die Wahrheit beliebig ist an dieser Stelle, sondern es geht darum, dass wir verstehen, um was es Jakobus geht. Wenn du Jakobus liest und wenn du Paulus liest und die Sachen miteinander vergleichst, dann kommt es dir manchmal so vor, als ob der eine Sache sagt und der andere sagt was genau Gegenteiliges. Der Punkt ist, es geht ihnen um verschiedene Dinge. So, wenn Paulus diese Frage stellt, brauchen wir Werke, um gerecht zu werden, dann erwartet Paulus die Antwort, nein, brauchen wir nicht. Und das ist auch richtig so. Aber wenn Jakobus die Frage stellt, können wir Glaube haben, ohne dass der irgendwelche Auswirkungen hat, dann ist die Antwort auch klar. Nein, können wir nicht. Ein echter, ein lebendiger Glaube wird immer Auswirkungen haben. Wenn du wirklich eine Beziehung zu Gott angefangen hast, dann wird dich das nicht unverändert lassen. Es hat zwei Gründe. Erstens, wenn du siehst, was Gott für dich getan hat, wenn du Also war jetzt ein bisschen schwierig, weil das Lied Englisch war. Aber wenn du das verstanden hast, was wir da gesungen haben, was Gott getan hat und was Gott immer wieder tut und dass er mir nachrennt und dass er mich einfängt, wenn ich davonlaufe und dass er 99 Schafe stehen lässt und mir nachgeht, wenn du siehst, dass Gott bereit war, seinen einzigen Sohn zu geben für dich und für mich, dann wird es dich nicht kalt lassen, sondern du wirst anfangen, ihn zu lieben. Und du wirst logischerweise anfangen, das zu tun, was ihm gefällt. Aber nicht deswegen, weil du damit seine Liebe gewinnst und seine Vergebung dir erkaufst, sondern du wirst es tun, weil du ihn liebst. Und so wird ein Schuh draus. Natürlich können wir theoretisch gerettet werden ohne Werke. Natürlich können wir theoretisch gerettet werden und weiterleben, Entschuldigung, wie Sau. Und natürlich wird Gott uns weiterlieben. Aber Jakobus sieht die praktische Seite, der sieht hinterher jemand, der sagt, dass er glaubt, jemand, der sagt, dass er zu Jesus gehört und sich nicht so verhält, bei dem ist irgendwas nicht richtig, bei dem ist irgendwas krank. Wenn ein Kind auf die Welt kommt und immer gleich klein bleibt, dann sagen wir, da ist was nicht in Ordnung. Es ist vollkommen normal, dass ein Kind wächst, dass ein Kind sich entwickelt, dass ein Kind irgendwann anfängt zu reden, dass ein Kind irgendwann anfängt zu laufen. Wenn das Kind immer so bleibt wie am Anfang und sich nicht verändert, dann ist irgendwas falsch. Und das ist das, um was es Jakobus geht. Jakobus sagt nicht, dass wir doch Werke bringen müssen, um gerecht zu werden. Jakobus sagt, wenn dein Glaube keine Frucht bringt, keine Veränderung in deinem Leben zeigt, wenn du weiter lebst wie vorher und sich nichts tut in deinem Leben, dann ist irgendwas an deinem Glauben kaputt. Dann ist irgendwas falsch. Dann hast du nicht wirklich diese Beziehung zu Jesus. Ansonsten würde sich in deinem Leben was tun. Und deswegen nennt Jakobus dann auch ein praktisches Beispiel. Wir lesen weiter in Kapitel 2 von Jakobus. Und hier ab Vers 15. Nehmt einmal an, bei euch gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die nichts anzuziehen haben und hungern müssen. Was nützt es ihnen, wenn dann jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche dir das Beste, ich hoffe, dass ihr euch warm anziehen und satt essen könnt, aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Genauso ist es auch mit dem Glauben. Wenn er allein bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. Und das ist genau das, was diese eine Wahrheit von Paulus wunderbar ergänzt. Der Ausgangspunkt ist, Glaube allein ohne Werke macht uns gerecht. Gottes Liebe braucht keine Gegenleistung. Gottes Vergebung ist Gnade. Und du musst Gott nicht durch irgendwas beeindrucken oder dir seine Liebe erkaufen. Aber nachdem wir angefangen haben, diese Beziehung mit ihm zu haben, da wird sich unser Leben verändern. Wenn sich da nichts tut, wenn unser Glaube keine Auswirkungen hat, dann ist unser Glaube tot. Und jetzt möchte ich euch noch einen letzten Vers von Paulus zum Schluss noch zeigen, der für mich, finde ich, das ein wunderbares Gleichgewicht bringt. Epheser Kapitel 2, Vers 10. Wir haben vorher Vers 8 und 9 gelesen. Jetzt lesen wir den Vers 10 noch dazu. Seine Geschöpfe sind wir. In Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Seid ihr noch da? Ich höre irgendwie gar kein Halleluja. Okay, ich verstehe das. Ich erkläre das nochmal ganz kurz, warum ich den Vers so begeisternd finde. Jetzt haben wir gerade gehört, dass in unserem Leben der Glaube Auswirkungen zeigen muss und dass wir doch irgendwie gute Werke brauchen. Und jetzt kommt Paulus und sagt, wo kommen die guten Werke denn her? Die muss ich gar nicht machen. Ich durfte es gerne nochmal hinwerfen. Um die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Wer hat die guten Werke gemacht? Gott. Gott schenkt uns den Glauben in unser Herz. Gott schenkt uns die Vergebung. Gott schenkt uns die Liebe. Und Gott schenkt uns auch noch die guten Werke. Wie cool ist denn sowas? Wir haben es bei Gott irgendwie richtig gut. Heißt es jetzt, dass wir immer bergab fahren mit Rückenwind und es nie anstrengend wird und wir einfach auf unserem E-Bike irgendwie ganz locker, alles easy? Nein, nicht notwendigerweise. Es werden Zeiten kommen, wo es uns vielleicht manchmal wirklich schwerfällt und wo wir uns manchmal vielleicht auch anstrengen müssen und wo die guten Werke, die Gott für uns vorbereitet hat, vielleicht so weit weg von uns scheinen. Aber halt daran fest. Erstens, Gottes Liebe ist ohne Vorbedingung. Gottes Vergebung ist ohne Gegenleistung. Und die guten Werke, die er von uns möchte, die kommen eigentlich von ihm. Wie kann man gute Werke im Voraus machen, fragst du jetzt vielleicht. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt da noch irgendeinen Mechanismus überlegen müssen, aber ich verstehe das so, Gott, nachdem ich meine Sünden bei ihm ablade, nachdem ich sage, Jesus, ich möchte, dass wir eine Beziehung miteinander haben, ich möchte, dass du in mein Leben kommst, dass du der Herr in meinem Leben wirst, dann beginnt Gott in mir zu wohnen, er kommt durch seinen Heiligen Geist, er nimmt Wohnung in mir, er lebt in mir und jetzt steht mir Gottes Kraft zur Verfügung, um all das Gute zu tun, was er sehen möchte. So, Gott tut die guten Werke durch mich in mir, wie du auch immer möchtest. Manchmal ist es schwierig, von meinem Thron runterzugehen und zu sagen, Herr, ich lass dich machen. Du darfst bestimmen, wo es hingeht. Du darfst bestimmen, was in dem Fall die richtige Reaktion ist. Und dann vertraue ich darauf, dass du durch deinen Heiligen Geist in mir die Kraft schenkst, um mich hier richtig zu verhalten. Und wenn wir dieses Geheimnis verstanden haben, dann werden wir ein Leben haben, was voller Freude, voller Erfüllung ist. Wir werden eine Beziehung zu Gott haben, die vielleicht so ein bisschen so ähnlich ist wie das, was wir kürzlich von Adam und Eva gehört haben, die im Garten unterwegs waren und die sich mit Gott unterhalten haben, die keine Angst vor ihm hatten und die sich ausgetauscht haben. Wie schön könnte unser Leben sein. Und ich wünsche uns allen, dass wir mehr und mehr dahin kommen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben und die nicht gestört ist durch irgendwelche dummen Sachen, die wir immer wieder tun. Ich würde gerne noch beten zum Schluss und ich lade euch ein, das mit mir zusammen zu tun. Lass uns vielleicht nochmal aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du uns dieses unglaubliche Angebot machst. Ich danke dir, Herr, dass deine Liebe zu uns ohne Bedingung ist. Dass du jeden von uns liebst, so wie wir sind. Dass wir, um deine Vergebung zu bekommen, nichts leisten müssen. Dass du uns einfach annimmst. So wie dieser Sohn, der das Erbe des Vaters mitgenommen hat, der alles verprasst hat, der ein unmögliches Leben geführt hat, der den Namen des Vaters in den Dreck gezogen hat, der am Ende bei den Schweinen gelandet ist und der stinkend und dreckig zurückkam und der Vater hat ihn einfach in die Arme genommen. Ich danke dir, Vater, dass du das mit jedem von uns machst. Ob wir nun stinken oder ob wir uns vorher einparfümiert haben, Herr, du nimmst uns an, so wie wir sind. Und ich danke dir, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen, so wie wir sind. Und dass wir unsere Schuld bei dir abladen dürfen, ob wir sie als groß oder als klein empfinden. Und dass du uns vergibst. Herr, und das wollen wir jetzt tun. Manche von uns tun das jetzt vielleicht zum ersten Mal. Manche tun es jetzt zum wiederholten Mal. Aber Herr, wir kommen jetzt vor dich, Herr, und wir legen unsere Schuld bei dir ab. Und wir bitten dich um Vergebung. Und vielleicht haben wir früher schon mal gesagt, dass du auf dem Thron unseres Lebens sitzen sollst, aber vielleicht haben wir dich da wieder runtergedrängt und haben uns wieder selber draufgesetzt. Herr, wir möchten dir jetzt sagen, wir möchten von diesem Thron runtergehen und möchten dir erlauben, auf dem Thron unseres Lebens zu sitzen und die Entscheidungen in unserem Leben zu treffen. Danke, Herr, dass wir diese Liebe annehmen dürfen und dass wir diese Vergebung annehmen dürfen. Herr, und wir möchten dir nachfolgen, wir möchten deine Gebote halten. Wir möchten das tun, was dir gefällt. Nicht, weil wir Angst vor deiner Strafe hätten, sondern weil wir dich lieben. Und danke, Herr, dass du uns liebst. Amen.